hört Folge 16. Unser Gast ist Ingo Neuhaus, der mit seinem heute legendären Kerlo-Käfer 1990 schon Maßstäbe setzte.
Er erzählt uns, wie es 1995 zum Covershooting für das VW-Szene-Magazin kam, welchen Farbcode sein blauer 62er wirklich hat und wieso er schon mit 20 ganz andere Umbaupläne verfolgte als die meisten deutschen VW-Fans seiner Zeit.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo ihr da draußen.
Hallo, Ingo. Moin.
Ja, hallo, Helge. Hallo, Georg.
Servus. Hallo, Ingo. Schön, dich heute bei uns zu haben. Ingo Neuhaus werde ich mal kurz einführen, für die, denen der Name vielleicht nicht so viel sagt. Die Älteren unter euch werden ihn sicher noch kennen. Oder zumindest seinen hellblauen 62er Käfer. Der war nämlich 1993 auf dem Cover der Mai-Ausgabe der VW-Szene. Und darüber stand die große Headline "Ausgefuchst". Das ist klar, das Auto hatte Fuchsfelgen drauf, polierte Fuchsfelgen, war hellblau, wie gesagt, und einfach prägend, weil es aussah, als käme es direkt aus Kalifornien und entsprach so gar nicht dem damals typischen deutschen Tuning-Käfer. Der im California-Look der späten 80er und frühen 90er gehaltene VW war bis 2004 oft auf den Käfertreffen, vor allen Dingen in Süddeutschland unterwegs und auch im europäischen Ausland. Und Ingo wurde dann oder sein Käfer dann erst richtig oder auch bekannt durch ein Feature im Hot VWs Magazin im amerikanischen, was sehr unüblich war, also dass da deutsche Autos drin waren, sprich es war was sehr Besonderes. Ja, jetzt habt ihr mal so einen Einblick bekommen. Jetzt wollen wir erstmal von Ingo wissen, wie hast du dich mit dem Käfervirus infiziert?
Ja, also ich leg mal los. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ist eine große, große Ehre. Hat mich auch echt gefreut, dass man mich da noch irgendwo mal dazu oder hören möchte, wie das alles zustande kam mit dem Käfer. Und tatsächlich muss da ein bisschen ausholen. Es war so, dass ich so mit 10, 11 oder 12 ungefähr eigentlich jede freie Minute auf dem BMX-Rad verbracht habe. Und über diese BMX-Geschichte oder diese BMX-Szene, die es da in Karlsruhe relativ früh schon gab, habe ich einen ganz bekannten BMXer kennengelernt, den Rainer Schadowski. Den kennen auch ganz viele, die früher mal BMX gefahren sind. Und wir haben uns da über die Jahre ziemlich gut angefreundet. Und das war dann auch so eine Zeit lang mit meinem bester Kumpel eigentlich. Oder wir haben heute noch auch guten Kontakt. Und naja, der hatte damals schon so 86, 87 einen schwarzen, tiefer gelegten El Camino mit polierten Krager SS-Felgen und richtig coole Recaro-Sitze drin, Sportlenkrad, Alpine mit CD-Wechsler und Subwoofer drin, halt wie man sich das so vorstellt. Er war damals auch schon oft in den USA unterwegs zum BMX-Fahren und war auch irgendwie 86 Vize-Weltmeister. Und der hat halt so uns alle so ein Stück weit infiziert mit diesem ganzen kalifornischen Virus, auch mit dem BMX und Skateboardfahren und so, das war dann natürlich alles ein Riesending. Und der hat mich damals schon, 86, 87 muss das gewesen sein, einmal die Woche mit seinem El Camino zum Training abgeholt. Und wir haben da halt, wie man sich's vorstellt, früher zwei BMX-Räder hinten reingeschmissen, sind dann zum Training gefahren. Und da hat es mich irgendwie gepackt. Also da war irgendwie schnell klar, dass ich auch irgendwie ein cooles Auto brauche. Ich habe im Keller noch alte American Rodder und Hot Rod Magazine aus den 86, 87. Das war aber schon klar, dass sowas in Deutschland damals eigentlich komplett unmöglich war. Dann ging es weiter mit, oder haben wir darüber diskutiert, philosophiert, ja, irgendein Ami-Auto, ne, 57er Chevy oder sowas. Und da haben wir aber auch natürlich festgestellt, Riesenauto, braucht viel Platz. Ist natürlich auch damals, war das schon nicht ganz so einfach, sowas zu finden und auch zu bezahlen. Und irgendwann hat Rainer mir dann halt von coolen VWs, von Bussen tiefer gelegt, erzählt aus Orange County, wo er viel unterwegs war, und hat gemeint, ja, das wäre ja auch irgendwie cool, sowas mal zu machen. Und ja, wie es dann so war, hat er mir dann von seinem nächsten USA-Trip mal Hot VWs und VW Trends Magazine mitgebracht. Und da war dann ziemlich schnell klar, wo die Reise hingeht, und hat mich da wirklich dann gepackt und habe mich da entschieden, mal da mich näher mit dem Thema zu beschäftigen, genau.
Also da muss ich jetzt mal ein bisschen reinhaken. Hast du denn schon Mitte der 80er Jahre sowas gelesen wie American Rodder, Hot Rod und sowas? Hast du die damals schon gekauft oder hast du die dir später mal gekauft?
Nee, ich habe die tatsächlich damals schon, habe ich mich schon mit dem Thema beschäftigt und bin früher mit dem Mofa oder mit der Vespa hatte ich damals schon, gab es in Karlsruhe, gibt es natürlich auch einen Bahnhof mit einer internationalen Presse und da lagen die halt rum für 12, 15 ja. Mark wahrscheinlich noch. Und mich hat es damals schon echt interessiert, das ganze Thema, und habe die Heftchen auch noch im Keller liegen tatsächlich.
Ich muss wieder deswegen lachen und grinsen, weil wir haben dieses Thema Karlsruhe recht häufig, Georg und ich. Und ich bin nun mal Hamburger und Georg kommt aus Karlsruhe. Nee, du kommst ja nicht aus Karlsruhe.
Doch, ich komme aus Karlsruhe. Gebürtiger Karlsruhe. Ich bin zwar im Odenwald groß geworden, ja, aber ich bin gebürtiger Karlsruhe.
Genau, und ich habe immer das Gefühl, für mich jedenfalls, dass bei euch in Karlsruhe und im Süden, im Südwesten allgemein, da war einfach viel mehr los, so amerikanischer Lifestyle irgendwie. Amerikanische Autos, BMX und so weiter. Ich war auch BMXer. Bei uns hier in Hamburg-Harburg gab es auch eine gute BMX-Szene und auch eine Bahn. Aber das war nie so wie unten bei euch da alles. Das war anders. Ich habe damals auch die Zeitschriften gelesen, die BMX-Zeitschriften gelesen, die zwei, die es damals gab. Und da war immer immer Karlsruhe, Süddeutschland war immer das große Thema irgendwie. Und dich hat ja nur diese Autovirus gepackt ganz schnell. Und Hot Rods und Amis und Muscle Cars und so. Und
genau, ja, so war das. Also muss man sagen, dass durch Süddeutschland und BMX, klar durch den Rainer, der hatte damals schon hier auch den Rainers Bike Shop und eine kleine BMX-Strecke, so das selber gebaut, und da hat man sich dann immer getroffen und das wurde dann immer größer. Wir haben dann auch bei uns im Ort oder also im Vorort so eine kleine Strecke gehabt und irgendwann gab es dann Mitte der 80er auch eine richtig große internationale Bahn in Karlsruhe-Krötzingen, also ein Stück weit weg, und da sind wir dann regelmäßig hingefahren und so kam das dann immer, genau. Hat sich das da etabliert und da habe ich auch viele Freunde von früher, die einfach übers BMXen noch geblieben sind oder ja. Wo sich so eine Szene da entwickelt hat, genau.
Wie hast du den Rainer denn kennengelernt? Also durch seinen Laden oder?
Ja, tatsächlich durchs BMX-Fahren, genau. Also wie gesagt, man hat sich dann irgendwann in Maxau draußen am Rhein an der Strecke getroffen und da war der halt damals schon Profi mit einem Rad, wo man sich immer nur im Heft hat angucken können, und es war halt damals schon ein Profi mehr oder weniger. Und irgendwann, klar, ist man da halt zusammengekommen, ins Gespräch gekommen, natürlich auch bei ihm dann das Rad gekauft oder die ersten Vans gekauft. So kam das dann zustande und irgendwann haben wir uns eben angefreundet und zusammen rumgehangen und so ist es dann entstanden.
Was war denn dein erstes Rad oder der erste richtige Rad?
Mein erstes richtiges Rad war tatsächlich ein Diamondback Silverstreak.
Oh.
Genau.
Unerreichbar für mich damals.
Das war so, ich denke mal so 84, so mit 10, 11.
Ja, krass.
Ja, und dann ganz klassisch vorher mal mit 10 irgendwie vom Opa zum Geburtstag ein BMX 2000 bekommen. Genau. Und dann noch so ein zwischen, bisschen besseres, aber so das richtige, echte BMX-Rad aus USA war ein Diamondback Silverstreak.
Du hast ja dann mit 17 schon dein erstes Auto gekauft. Also was ja auch dann bis heute dein Auto ist.
Ganz genau, das war auch eine coole Story. Also wie gesagt, ich habe irgendwann beschlossen, es muss ein Käfer sein. Ich habe dann angefangen, in Karlsruhe mal Gebrauchtwagenhändler abzuklappern, um mal zu gucken, was gibt's denn da. Und auch mal im Karlsruhe Anzeiger und Sperrmüll, das war auch so ein Gebrauchtwagenheft, zu gucken, was gibt's denn da alles. Und bin dann durch Zufall in Karlsruhe am Mendelssohnplatz, da steht heute das Volksbankgebäude drauf, gegenüber vom Check-in, waren ein Autohändler, ein Gebrauchtwagenhändler, Auto Lehmann hieß der. Das war
ich erinnere alten, mich an den, klar.
Genau, da war so ein alter Güterschuppen und da stand im Hof oder vorne im Display an der Straße ein 62er Käfer in dem Golfblau, Exportkäfer. Innen weiß, hängt Zettel dran, 95.000 Kilometer, erste Hand, 6.000 Mark. Habe ich noch gedacht, oh, das wäre jetzt aber eine coole Basis für das, was ich da mir irgendwie vorgestellt habe. Ne? Also schon, ich war dann schon klar, ich habe dann auch damals immer Hot VWs, VW Trends noch gekauft und habe mir dann schon so ein Bild gemacht, wie ich das gerne hätte oder wie ich mir es vorstelle. und haben natürlich dann auch drüber philosophiert. Das muss eigentlich auf jeden Fall ein altes Auto sein, also mit liegenden Scheinwerfern, langen Hauben und sowas. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre eine coole Basis. Bin dann natürlich heim zu meinen Eltern, habe gesagt, hier, ich habe da ein tolles Auto gefunden, aber wie können wir das denn machen? Weil klar, 6.000 Mark, wo sollen die jetzt herkommen mit 17? Und bin dann halt auch nochmal beim Vater hingefahren, wir haben uns das Auto angeguckt und genervt und irgendwie, ging es dann halt hin und her. Und das weiß ich noch, ich bin dann irgendwann Ende Juni 89 muss das gewesen sein, mit meiner Vespa wieder in die Schule gefahren zum Nachmittagsschulsport und da kam mir das Auto mit einer roten Nummer entgegen auf der Kriegsstraße.
Oh nein.
Und dann dachte ich noch, oh Mist, jetzt ist das Auto verkauft und wirklich echt enttäuscht wieder heimgefahren. Und war dann schon ganz schlecht gelaunt, die Vespa vor der Garage abgestellt und irgendwie meine Eltern schon so komisch. Und ich habe dann auch gesagt, hier, ich habe das Auto fahren sehen. Und dann haben die aber auch schon so komisch gegrinst und haben gesagt, ja, jetzt mach mal langsam, jetzt guck lieber erstmal in die Garage, bevor du hier dich länger ärgerst. Und dann haben die tatsächlich mir das Auto gekauft zum 18. Geburtstag vorgezogen.
Cool. Oh,
super.
Das war natürlich richtig cool. Genau.
Sag mal, aber du hattest, also Rainer hat dich auf den VW-Trip gebracht.
Im Prinzip, genau, auf den Autotrip und dann eben hat mir das so gut gefallen mit VW und das, weil es halt so kleine, kompakte Autos waren. Ich habe gesehen, es gibt in den US-Magazinen gibt's alle Teile zu kaufen. Ich habe dann nochmal das erste und das zweite VW-Szene gekauft. Das zweite habe ich gerade noch aus dem Keller hochgeholt, die zweite Ausgabe ich gefunden. Und dann da gab es halt auch schon relativ viel Möglichkeiten, was zu kaufen, ja, mit California Käfershop hieß der, glaube ich, Custom Speed Parts hatte da schon Werbung drin. Und da habe ich mir gedacht, ja, Käfer, cool. Und wie es natürlich war, mein Vater dann und meine Eltern gesagt, ja klar, Käfer hatten wir auch schon, Typ 3 und sowas, die übliche Geschichte. Genau, so kam das.
Aber ich finde, du warst deiner Zeit unheimlich voraus, weil ich habe zum ziemlich genau selben Zeitpunkt mein Auto gekauft. Ich habe meinen im Juli 89 gekauft. Das war ein Mexikaner, ein weißer 81er Mexikaner. Und für mich war das alles noch weit weg in dem Moment. Also ich kannte das auch, was du gerade beschrieben hast, kannte ich. Aber das war für mich einfach noch unerreichbar irgendwie. Mhm. Mein Auto so umzubauen, mir einen Uli-Käfer zu kaufen, zu wissen, der muss vorne tief und vorne schmale Reifen, hinten dicke Reifen, so weit war ich irgendwie. Auch noch nicht mehr im Kopf war ich so weit damals. Du warst dann halt echt voraus, muss ich sagen.
Ja, ich habe halt wirklich konsequent versucht, das umzusetzen oder zumindest mal im Kopf umzusetzen, was man da so in den VW-Trends, Hot VWs Heften sieht und habe mir gedacht, ja, das müsste man doch aber eigentlich auch hinkriegen.
Aber also, genau das meine ich ja, weil also ich habe zum ersten Mal Kontakt immer 1989 durch das VW-Szene-Heft tatsächlich gehabt. Ich habe mir das Auto gekauft und das Heft gekauft. Ja. Das erste Heft kam parallel zu meinem Autokauf raus. Aber da habe ich mich dann auch durch das Heft natürlich inspirieren lassen. Aber ich hatte nicht diese Hot VWs Vorbildung, die du hast. Die hatte ich damals irgendwie noch nicht. Obwohl ich 2 Jahre älter bin als du.
Ja.
Ich staune gerade. Weil das, vielleicht reite ich gerade auf diesem Thema rum, aber das ist das, was mich an deiner Geschichte so fasziniert. Dass du so deiner Zeit voraus warst, muss ich sagen. Ja, woher hast du das gehabt, diese Inspiration?
Das war er halt. Also durch den Rainer eben. Ich meine, du warst damals irgendwie 12, 13, 14, 15.
Ja.
Also ich habe auch die ersten Hot VWs und VW Trends gekauft, bevor es die VW-Szene gab. Also irgendwie 86, 87, da war ich so 15, 16, 17. Aber schon auch noch ein bisschen später als du, Ingo. Mhm. Und ich glaube wirklich, also das sieht man ja deinem Auto auch an, dass du dadurch extrem geprägt wurdest, weil das war kein Auto oder das, was es dann wurde, was man in Deutschland so häufig gesehen hat.
Genau,
der Wagen sieht kalifornisch aus.
Der Wagen sieht überhaupt nicht deutsch aus, genau. Der Wagen sieht komplett kalifornisch aus. Das war auch das Erste, was ich an dem Auto gesehen habe, als der Wagen in der VW-Szene damals war. Der Wagen sieht amerikanisch aus, komplett. Ich konnte gar nicht glauben, dass das ein süddeutsches Auto ist.
Mhm. Wer hat dir denn geholfen? Also, hattest du dann irgendwie zu anderen VW-Leuten schon Kontakt? Oder, also du hast mittlere Reife gemacht, du hast eine Ausbildung zum Fernmelder gemacht.
Ja.
Wie war das denn mit deinem Können? Hast du als Kind schon oder als Jugendlicher an der Vespa geschraubt? Oder hattest du Vorbildung in Anführungsstrichen?
Also ja, vielleicht durchs Fahrradschrauben habe ich viel natürlich Fahrrad regelmäßig das BMX-Rad zerlegt und wieder zusammengebaut. Hatte mit 15 ein Mofa und hatte dann mit 16 ein Vespa und habe da jetzt nicht viel dran geschraubt, aber ich hatte immer schon so Interesse und habe auch was Handwerkliches gelernt, habe aber keine Kfz-Ausbildung oder sowas und hatte eigentlich auch tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Und ich hatte auch, als ich mich dann für den Käfer entschieden habe, für den 62er, auch von der Technik, also sprich, was man da denn alles so beachten muss, überhaupt keine Ahnung. Also ich bin da rein komplett blauäugig dran gegangen und rein nur nach der Optik und geguckt, das muss eine alte Karosserie sein, ohne natürlich zu wissen, dass man mit einer Pendelachse, Bodenplatte und einer Buntbolzenvorderachse 1989 keine großen Chancen hat, einen großen Motor oder TÜV oder Tieferlegung oder Fuchsfelgen da dran zu schrauben. Also keine Vorahnung gehabt. Und habe dann aber halt natürlich mal angefangen, VW-Szene zu gucken. Und wir sind dann auch irgendwann mal, ja, im Sommer auch 89, also als das Auto dann da war, haben wir den Käfer mal zugelassen, haben tatsächlich neuen TÜV drauf, haben auch meinen Vater zugelassen und sind dann mal nach Weil der Stadt zur Firma Junker Tuning gefahren und sind da einfach mal hin, haben vorher angerufen und dann habe ich mal dem so mein Zielbild erklärt und habe gesagt, also ich möchte das Auto gern tiefer legen, ich möchte gern Porsche Fuchsfelgen dran schrauben und mal anfangen mit einem 1600er mit Weber Doppelvergaser. Und dann hat er natürlich relativ schnell gesagt, ja gut, also schönes Auto, aber die Bodenplatte, die Technik, die da drunter steckt, das wird sehr schwierig, wenn jetzt sogar mit TÜV eigentlich gar nicht möglich. Also da muss man schon dann eine Automatikbodenplatte, Automatikfahrgestell drunter, also sprich hinten Schräglenker und vorne eine Kugelgelenkachse, dass man die dann auch verstellbar machen kann, beziehungsweise verstellbare Achskörper. Und das kriegt man dann getüft und da kann man dann auch diese klassische Kärcher-Bremsanlage dran schrauben mit einem Porsche Fünflochkreis und dann kann man wieder die Fuchsfelgen dran schrauben. Und dann kann man auch wieder einen 1600er Motor mal mindestens eintragen mit über 50 oder 55 PS mit einer Weber-Doppelvergaseranlage. Ohne das wird das gar nicht funktionieren.
Hattest du da nicht erstmal ein langes Gesicht gemacht?
Auf jeden Fall. Also das sind wir enttäuscht natürlich heimgefahren, weil sowas eigentlich nicht geplant. Und ja, wie es dann so war, ich glaube, es gab damals schon diese Bodengruppentherapie, dieses Buch vom Helmut Horn, glaube ich. Und auch, ich habe gesehen, in der Ausgabe 2 von der VW-Szene war auch schon immer so ein Artikel drin über Automatikbodenplatte, ja, dass das eben die Voraussetzung ist, im Prinzip ein altes Käferhäuschen mit modern oder damals moderner Technik auszustatten.
Das Buch kam jetzt viel später, aber diese Zeitungsartikel waren immer da, ne? Und ja, da hat Helmut das damals schon erklärt, immer mit der Bodenplatte und ja. Und das war ja auch tatsächlich so, man merkt es auch gerade in deiner Aussage, das war das Denken, ne? Anders ging es gar nicht. Ne? In Deutschland war dieses Denken, du musst eine Automatikbodenplatte haben, anders kann man das gar nicht bauen, sowas. Ja, ne?
Genau, und klar, in Hot VW Trends hat man das natürlich nicht gesehen, dass unter Umständen da jemand mit Adapterplatten arbeitet, ein paar Fuchsfelgen an einen 64er Käfer dran zu kriegen. Hat man auch nicht wissen können, klar. Und naja, ich habe dann natürlich nicht locker gelassen, habe dann eben weitergeguckt und habe dann irgendwann auch in der VW-Szene die Firma Hoffmann Käfer Tuning in Bietigheim entdeckt. Das war noch näher, also da gerade zwischen Karlsruhe und Rastatt, so 20 Minuten bei uns hinten raus. Bin dann da mal hin und habe die gleiche Story erzählt und habe dann damals den Hans Hoffmann kennengelernt. Und der hat dann natürlich irgendwann gesagt, ja, also mit der Automatikbodenplatte stimmt natürlich schon alles, aber ist natürlich sehr schwer zu finden, so ein Auto damals schon. Er macht es anders. Er hat eine Rahmenlehre und hat auch die Möglichkeit oder den Schweißpass, um praktisch auf einer VW-Rahmenlehre aus einer zum Beispiel 1303 Bodenplatte den Rahmenkopf abzuschneiden und einen VW-Rahmenkopf zum entsprechenden Baujahr oder für eine Kugelgelenkachse dran zu schweißen und das dann zu TÜVen und dann kann man eben wieder dann anfangen mit der Bremsanlage. Und dann gesagt, okay, also ja, okay, machen wir das. Also ganz naiv gesagt, okay, kann ich mir vorstellen, wie können wir das machen? Hab mit ihm mal dann gesprochen. Er hat dann gemeint, ja klar, also ich kann das Auto bringen und ich zerlege es dann bei ihm in der Halle und er sagt mir dann, was ich machen muss. Und irgendwann wird er dann, ich habe dann auch gesagt, also ich will auf jeden Fall ganz konsequent alle Zierleistenlöcher zuschweißen, dass das alles weg ist, Haubengriffe weg. Einteilige Türscheiben, da gab es dann so die erste Diskussion in Anführungszeichen, ja, auf keinen Fall machen, weil da wird dann alles undicht und ja. Da regnet es rein und es kleppert und sage ich, ja, aber das ist ein ganz wichtiges Stilelement, finde ich, für einen klassischen Kerlooker, wie man es damals gehabt hat, diese einteilige Türscheibe, weil das halt das ganze Seitenprofil anpasst. Genau. Und habe ich gesagt, ist mir wurscht, wenn es da rein regnet, weil ich werde eh nicht bei Regen fahren mit dem Auto. War damals schon klar so ungefähr.
So witzig, weil ich habe genau das Gleiche gemacht. Ich habe einen 1302 Rahmen mir besorgt, ich habe einen 1302 mal einen kurzen Rahmenkopf angeschweißt. Ich habe keinen Speispass gehabt. Habe ich auch nicht geschweißt, aber haben wir trotzdem einfach so gemacht in der Garage damals. Ja. Ich brauchte auch unbedingt One Piece Windows, das war mir auch ganz wichtig. Ja, witzig.
Aber Hammer, Ingo. Also ich finde es wirklich, ich finde es super. Also wir kennen uns ja schon so lange, aber ich kenne deine Geschichte nicht so genau. Und ich finde es ultra spannend,
ja,
was du, wie geprägt du schon warst. Also ja, was du alles schon im Kopf hattest. Gab es da irgendein Auto, was in der Hot VWs oder in der Trends war, dass dich so richtig, wo du gesagt hast, genau so, welches Auto war das? Weißt du das noch?
Ja, ich habe tatsächlich das Heft, ich war vorhin im Keller nochmal, habe in mein Archiv geguckt.
Welche Ausgabe ist das?
Das ist die Juni 89 Ausgabe.
Okay.
Das ist ein 64er, 65er Sedan, steht da drunter. Das Poster gibt's leider. Also den Artikel gibt's leider nicht, weil das ein Poster, das war auf der Rückseite vom Poster. Das Poster hing natürlich bei mir im Zimmer und das Poster gibt's leider nicht mehr.
Das ist das Auto, das auf dem Cover ist.
Ja, genau.
Das habe ich ein paar Mal bei der VW Trends erlebt und es hat mich immer richtig, muss ich jetzt gerade mal einwerfen, richtig gefuchst. Die hatten Autos auf dem Cover, die dann nicht im Heft waren. Das fand ich total kacke. Entschuldigung.
Als Poster war das
dann. Ja.
Genau, und das war so das Auto, das hat mich so am meisten inspiriert. Ne? Und ja, wie gesagt, ich habe dann beim Hoffmann damals das Auto zerlegt. Er hat dann irgendwann auch gesagt, hier jetzt Karosserie und so, bereite ich mal alles vor zum Lackieren. Hat dann auch alle Löcher zugeschweißt und irgendwann haben wir dann tatsächlich noch bin ich los und habe ein 1303, weiß gar nicht, ich glaube Baujahr 74 gekauft. Da hat er gemeint, ja, kauf halt irgendein Schrottauto, Hauptsache die Bodenplatte ist nicht ganz durchgerostet, idealerweise mit einem 1600er Motor schon. Und dann schweißt man da den Rahmenkopf um und bin los, habe tatsächlich einen Wirt in der Pfalz ein Auto gekauft und das haben wir dann direkt dahin gefahren, haben es abgemeldet und ich habe das dann übers Wochenende mit einem Kumpel oder zu dritt haben wir das zerlegt. Montagmorgen so ungefähr kam dann der Schrotthändler, hat die Karosserie und alles, was weg war, hat er wieder abgeholt und dann stand da nur noch die Bodenplatte. Und dann hatte Hans Hoffmann dann tatsächlich dieses Fahrgestell umgebaut und da kam dann auch schon eine verstellbare Achse rein. Die Bremsanlage kam dann dran und so ging's dann weiter.
Cool. Ich finde es cool, dass er dir da so die Möglichkeit gegeben hat, da bei ihm mitzuschrauben. Also dass du den Preis verringern konntest, indem du viel selber gemacht hast und er dir gezeigt hat, wie du was machen musst.
Ja, genau. Das war auch gut. Das hat echt gut funktioniert und das war damals schon, also ich habe da auch Unterstützung gehabt von meinen Eltern, ganz klar. Ja. Also wir haben nicht mit gerechnet, oder ich habe nicht gerechnet, was das dann tatsächlich für einen finanziellen Aufwand ist, dahin zu kommen. Aber es war damals noch echt überschaubar, wenn man überlegt, was heute so eine Autolackierung kostet. Und das Auto ist ja wirklich extrem gut lackiert und das war alles geschweißt. Und ich hatte allerdings auch ultra Glück. An dem Auto war eigentlich kein Rost dran, also ein kleines Loch in der Tür war dran. Also das waren die Schweißarbeiten, die gemacht worden sind, waren wirklich nur Zierleistenlöcher zu und Haubengriff weg vorne und solche Dinge. Genau, und ich habe dann nebenher schon angefangen, bei die ersten Teile zu bestellen, hier bei Street Toys, Peter Kramer, MTM und mal das Billet-Armaturenbrett und mal einen Schalthebel und mal die Rückleuchte und vorne die kleinen Blinker und sowas. Das habe ich dann irgendwann so im Herbst 89 bestellt und habe dann eben angefangen, als das Auto lackiert war, dann mal langsam aber sicher zusammenzubauen. Und bin dann auch in der Zeit zwischendurch mal, habe ich mich natürlich auch um die Felgen kümmern müssen, klar. Und auch das lustige Geschichte, gerade keine 5 Minuten von mir weg ist der Porsche Freisinger oder war der Porsche Freisinger. Ich glaube, wahrscheinlich der größte in Deutschland oder in Europa sogar inoffizielle Porsche-Händler oder Porsche-Ersatzteilhändler. Und bin da auch ganz naiv hin und gesagt, hier, ich brauche ein paar Fuchsfelgen. Ja, gut, was für eine Größe? 5,5. Aber die alten, wo der Stern rausguckt und die hinten schwarz sind. Ja klar, komm mal mit. Und dann sind wir dann ins Obergeschoss, in das Fuchsfelgenlager. Und da waren dann halt, weiß nicht, hunderte Satz Fuchsfelgen wahrscheinlich aufgereiht. Und da hat damals der alte Porsche Freisinger gesagt, der sucht da halt mal einen Satz raus. Ne? Und ich habe dann halt leider bei den 5,5er reingegriffen, nicht bei den 4,5er so ungefähr und 6 Zoll. Und habe mir dann 4 rausgesucht. Und da hat er gemeint, ja, 150 Mark eine. Das ist alles klar. Aber die Nabendeckel sind da dabei, oder? Na, eigentlich nicht, aber gut, weil du's bist, so ungefähr 600 Mark die Nabendeckel. Bin dann nur kurz zum Hoffmann, der hat gesagt, mein Herr, bring die gleich, also je nachdem, was ich halt mitmachen will. Ich sage, ich will die schon ganz poliert haben. Ha gut, da und da in Rastatt gibt es eine Firma, der bringt ja immer seine Sachen zum Polieren hin, aber ob der die ganz polieren kann, weiß er nicht. Und bin dann direkt da durchgefahren und klar, kein Problem, kriegen wir hin. Und ein paar Wochen später habe ich dann eben die hochglanzpolierten Fuchsfelgen abgeholt. Ne?
Wahnsinn. Das muss man auch mal sagen. Also vollpolierte Felgen war damals was Ungewöhnliches. Ich habe auch in Deutschland kaum eine gehabt. Ich habe in der Zeit, die Zeit, die du gerade beschreibst, hatte ich einen Satz vollpolierte 2 Liter Füchse, also 914er Felgen, Vierloch-Felgen gehabt. Und das hat kaum einer verstanden. Nämlich haben Leute angesprochen, dachten, es wären Chromfelgen. Ich sagte, nee, das ist poliertes Aluminium. Das konnten Leute gar nicht glauben. Das war sehr ungewöhnlich. Also bei uns hier oben in Hamburg zumindest war es sehr ungewöhnlich.
Ja, also ich glaube, zu der Zeit waren halt diese damaligen zeitgemäßen oder knapp schon älteren oder damals paar Jahre alten neuen Fuchsfelgen gang und gäbe, wo halt innen der Stern lackiert war. Ne? Also die ganz alten hat da auch keiner so richtig wollen oder irgendwie hat das keiner Beachtung geschenkt. Ja.
Ja, die Leute wollten möglichst mal so einen modernen Porsche-Look haben.
Ja, die wollten Hump, also Felgen mit Hump haben.
Genau.
Das alte Zeug war völlig uninteressant, das stimmt.
Ja, genau.
Du hast dann 1990 gleich auf Anhieb deinen Führerschein bestanden. War das Auto da schon fertig?
Ja. Also wie gesagt, Auto wurde lackiert irgendwann und ich habe es dann nach und nach zusammengebaut. Aber zusammengebaut war eigentlich nur, also Karosserie drauf, es war ein Lenkrad drin, man konnte mitfahren. Hat dann auch TÜV gekriegt oder die Sachen, also Tieferlegen wurde eingetragen. Es war ein 1600er Motor drin mit Weber Doppelvergasern. Und so März, April 1990 wurde das Auto fertig. Und vielleicht noch eine kurze Sache zur Farbe. Ich habe natürlich auch überlegt, wie lackiere ich denn das Auto? Ne? Also was für eine Farbe? Und in den VW-Heften war ja auch viel so pink und so. Und schwarz war aber auch ganz gut. Aber ich habe gesagt, nee, ich will eigentlich schon irgendwie schon so eine Bonbonfarbe, was Grelles, aber doch irgendwie, wo man sich nicht satt sieht. Und naja, und irgendwann bin ich draufgekommen, mein BMX-Rad, das ich immer noch habe, das war tatsächlich in Chrom, weil es eine Chromgabel hatte, chromfarbenes Ausfallende, ein schwarzes Rahmenmittenteil und vorne der Rahmenkopf war in hellblau lackiert, ein Haro Group One von 86 war das. Und da habe ich schon gedacht, ja gut, also innen, die Innenausstattung schwarz will ich auf jeden Fall haben. Dieses schwarze Recaro, diesen schwarzen Recaro-Stoff, polierte Sachen, Alu, Chrom ist da ja auch viel dran. Ich probiere das mal mit dem Hellblau und habe dann beim Hans Hoffmann im Farbkatalog oder tatsächlich im RAL-Farbfächer ziemlich genau die Farbe gefunden. Der hat mir mal ein Heckabschlussblech lackiert und hat gesagt, alles klar, so machen wir das. So kam auch die Farbauswahl zustande.
Das ist ja auch so wirklich ganz typisch für dein Auto. Also es gab, ich kann mich an kein zweites Auto erinnern, das diese Farbe hatte. Also man wusste sofort, das ist Ingos Auto. Das gab da gar keine Zweifel dran, tatsächlich. Ich wollte gerade noch was fragen. Du hast die Farbwahl hast du beantwortet. Genau, ich glaube, das stand auch nirgends früher, was für eine Farbe du gewählt hattest, gell?
Nee, da haben wir tatsächlich ein Geheimnis draus gemacht. Einfach, weil ich halt nicht wollte, dass jemand die Farbe klaut, in Anführungszeichen. Ich habe dann irgendwann festgestellt, ein paar Jahre später, also ich wusste, das ist eine ganz normale Ralf-Farbe, die gibt es in der Sprühdose beim Hornbach, weil es ein ganz normaler Ral 50-12 nee. Pflichtblau-Farbton ist, also nichts Geheimes. Aber ich habe damals halt gesagt, ja, nee, das ist zu selber zusammengemischt und so, und dass da keiner die Farbe nachmacht. Aber von Porsche gab es ja auch sowas Ähnliches dann.
Ja.
Genau.
Ja, sehr, sehr cool. Das heißt, du hast einen TÜV auf das Auto, war problemlos oder?
Ja.
Okay.
Klar, also ich kann mich jetzt nicht irgendwie dran erinnern. Klar, der Hoffmann war damals natürlich, der hat damals auch in der VW-Szene Werbung gemacht mit TÜV-Eintragungen und für die Vorderachse gab es ein Gutachten, da waren Vorderachsabstützungen dran. Der Motor mit den Weber-Doppelvergasern war jetzt auch nichts Exotisches. Also das war, TÜV war damals kein Problem.
Was mir jetzt noch einfällt, apropos Farbe, was ja bei deinem Auto auch besonders war, war die Motorverblechung. Und ich habe es dir abgenommen, die Frage, gell, Helge?
Ich wollte gerade fragen, weil...
Die Motorverblechung, Tank, glaube ich, und das Cover für die Elektrik, das war ja, ja. In so einem Splash.
Genau, ja.
Wie hast du das gemacht?
Das war auch ganz lustig. Ich habe damals auch über den Rainer einen immer noch sehr guten Freund, den Lars, kennengelernt. Der hatte damals schon einen Käfer. Ich glaube, das war ein 68er Käfer. Der hatte da auch eine verstellbare Achse drin. Auf die Original-Stahlfelgen Moondisc geschraubt.
Und Scallops.
Und Scallops.
Mhm.
Karlsruhe, ja. Kennt man auch. Also wir waren da immer unterwegs, ja. Auch zusammen auf dem ersten Käfertreffen. Und der hatte eben hinten so ein Türkis, vorne so ein Pink und irgendwie... das war wahrscheinlich auch irgendwo Inspiration in einem VW-Heft aus USA, waren eben so Farbspritzer drauf. Und irgendwann waren wir mal bei mir in der Garage und haben aus alten Farbresten von ihm und Farbresten von mir Pinsel reingetunkt und gegen die Wand so geschnickt und so und haben mal ausprobiert, was da passiert. Und dann auch mal ein altes Blech genommen und so haben wir tatsächlich dann die Motorverblechung einfach mit der Sprühdose relativ einfach damals lackiert und oben drüber dann mit diesen drei Farben diese Muster da drauf, ne? Und haben dann gesagt, okay, cool, da machen wir jetzt mal den ganzen Lüfterkasten, Motorblech und vorne auch diese Elektrikabdeckung und den Tank. Das war so der erste Wurf dann damals.
Und so habt ihr das gemacht? Ihr habt das mit Pinsel gegengeschnitzt?
Genau.
Dann kenne ich die Geschichte ein bisschen anders, aber gut.
Ich habe wahrscheinlich irgendwann mal erzählt, das war irgendwie aufwendiges Airbrush. aber es war wirklich, die Farbe war so, das war jetzt keine richtig, also die war jetzt nicht, die war so ein bisschen angedickt, weil halt die Farbdose schon ein Jahr offen stand. Das war so ein Rest vom Lackierer.
Das sieht man.
Und halt
sieht
auch so reingezogen.
Emalia, genau, ja.
Und dann so runterlaufen lassen und so haben wir das zusammen gemacht bei mir in der Garage, genau.
Das ist witzig, weil, also ich habe mal gehört, wie gesagt, dass ihr es mit Nadeln gemacht habt, mit Stricknadeln gemacht habt. Dass ihr diese Stricknadeln eingetunkt habt in den Lack und dann irgendwie darüber habt laufen lassen. Das war mein Wissensstand. Und witzigerweise, ich wollte auch sowas haben und ich habe eine Zahnbürste genommen. Ich habe eine Zahnbürste genommen, Lack drauf gemacht und dann immer gegen gespritzt, gegen die Motorverblechung und hatte dann einen ähnlichen Effekt gehabt bei meinem Auto nachher. Ja.
Also was man da auch immer macht, wahrscheinlich, der Effekt wäre dann ähnlicher gewesen, genau, ja.
Ja.
Im September 1990 warst du dann auf deinem ersten Käfertreffen in Ostelsheim.
Genau.
Wie ist das Auto da angekommen? Wir hatten das ja schon. Also es war ja zu dem damaligen Zeitpunkt in Deutschland eine seltene Art, sein Auto umzubauen. Also mir kommen da wirklich zwei Autos in den Kopf. Das ist Günther Hahns Aprikotfarbener Käfer. Ich weiß nicht, ob der damals schon fertig war. Der gelbe Karmann aus Darmstadt mit den liegenden Scheinwerfern. Das waren auch so bunte Kellogg-Autos eben. Aber ansonsten gab es das nicht? Wie wurde das aufgenommen?
Also das weiß ich auch noch. Oder auch wenn ich so die alten Fotos angucke, erinnere ich mich da noch. Wie gesagt, wir sind da zu zweit hingefahren mit dem Lars, mit seinem Käfer, mit Scallops. Ja. Das war Ostelsheim von uns, weiß nicht, halbe, dreiviertel Stunde über die Autobahn. Sind da aufs Treffen gefahren. Und da muss man dazu sagen, ich hatte damals, wenn überhaupt, einen Teppich drin. Ich hatte einen Sitz drin, einen braunen Sitz, hatte ein Lenkrad drin. Und habe aber so auf dem Boden, auf dem Beifahrersitz, ein altes Kassettenradio, wo Musik lief. Also das war komplett innenleer noch das Auto. Und bin da aber trotzdem da hingefahren, weil ich mir das einfach mal angucken wollte und das Auto mal hinstellen wollte. Und da das Auto geparkt, ein paar Meter wegmarschiert. Und dann kam da echt eine Menschentraube ums Auto rum und haben sich das Auto angeguckt, weil man natürlich auch hat reingucken können. Es war halt nicht nur von außen blau lackiert, sondern halt auch von innen. Mhm. Und die Bodenplatte war natürlich hochglanzschwarz, weil noch kein Teppich drin war. Und da war dann schon so ein Aha im Moment, habe ich so das Gefühl gehabt bei den Leuten, weil sie sowas halt auch noch nie so richtig gesehen haben. Super lackiertes Auto und dann polierte Fuchsfelgen. Und ja, also das kam schon richtig gut an. Cool. Klar, hat man natürlich gesehen, war noch nicht fertig, noch keine Innenausstattung drin. Aber da war ich dann schon echt überrascht und auch echt stolz zu sehen, wie das dann da angekommen ist und wie die Leute sich dafür interessiert haben oder auch begeistert haben. Ja.
Es war immer einfach so, das Auto war ein richtiges, es war ja eigentlich kein Showcar, aber es war irgendwie doch ein Showcar.
Es war ein Heimgucker.
Ja, es war ein Qualitätsstandard, den man so aus Deutschland zumindest so noch nicht kannte. Und England war noch weit weg, Amerika war weit weg und Schweden war noch weit weg. Die Schweden waren ja auch so ganz extrem. Aber so ein Auto hat man hier in Deutschland so noch nicht gesehen. Also wir können das immer wieder nur so wiederholen.
Vor allen Dingen optikmäßig, ja, genau.
Ja, ja, klar.
Das heißt, Innenausstattung hast du dann im Winter gemacht, 90, 91?
Ja, genau. Ich habe dann auch bei mir ums Eck tatsächlich, war ein kleiner Sattler, da bin ich da mal hingefahren oder mal was drüber spaziert. Habe dann irgendwo wieder Geld gespart oder auch von, keine Ahnung, Weihnachten so ungefähr was bekommen. Und habe dann dort eben den Teppich mal reinmachen lassen. Auch so Mercedes-Benz-Qualität, was man damals so genommen hatte. Habe einen Himmel reinmachen lassen und habe vom 1er Golf GTI die Sitze umgebaut oder die Rückenlehne an einen Käfersitz dran und habe dann wieder die Seitenführungen dran und die Polster von diesem 1er Golf GTI Sitz genommen und habe die dann passend gemacht und habe die dann bezogen oder beziehen lassen. Das sind jetzt die Sitze, die heute noch drin sind. Das haben wir damals vergessen tatsächlich. Das hätte ich jetzt im Nachhinein anders gemacht. Auf der Bodenplatte war natürlich auch diese Sitzkonsole von den 1303 Sitzen. Und da sitzt man ja ganz anders oder höher drauf. Ja. Das habe ich tatsächlich immer noch drin und habe dann die Innenausstattung da reinbauen lassen und habe dann aber parallel auch schon mal tatsächlich teilweise in den USA schon oder auch in Deutschland dann so Aluteile bestellt, also Fensterkurbeln, solche Dinge und habe dann auch die Türverkleidung mal selbst gebaut aus Kork und dann auch mit Stoff bezogen, mit diesem klassischen Muster, wie man es damals so gehabt hat. Und ein Jahr oder ein halbes Jahr später habe ich dann über einen damaligen Arbeitskollege oder muss man dazu sagen, mit Stereo oder mit Subwoofer im Auto hatte ich schon immer durch einen Rainer, durch ein paar Freunde, die damals auch schon Golf hatten, zu tun. Und irgendwann hatte ich dann auch Kontakt zu einem Arbeitskollege, der nebenher mit so Stereo-Einbauten gehandelt hat oder auch die Teile verkauft hat. Und da habe ich dann so auch meine erste Stereoanlage mal eingebaut und mit Alpine Radio und sowas. So ging das dann auch los.
Was ja auch damals mega wichtig war, hatten wir auch schon im Podcast. Ja. Also bei mir kam auch eine Anlage rein mit als erstes.
Ja.
Das war ganz, ganz wichtig.
Boah, ich fand es staunend, dass für eine Türverkleidung, das wusste ich auch nicht, dass die selbst gebaut waren. Ich dachte, du hast amerikanische Türverkleidung gekauft gehabt irgendwie. Weil die sahen aus wie die man damals so kaufen konnte, ja.
Ja, also ich hab mir das angeguckt im Heft. Ja, ja. Man muss auch dazu sagen, ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo mal mit aufgeführt habe. Wir waren dann so eine Clique von vier Freunden, die wir auch vom BMX fahren, haben uns kennengelernt und das waren auch alles so Autoverrückte. Der eine hatte damals schon einen 55er Chevy Pickup, der andere Lars hat einen Willys Jeep, der Rainer mit seinem El Camino. Und irgendwann ging es mal im Winter, so 92, ging es darum, ja, wie sieht's denn aus? Sollen wir nicht mal gemeinsam nach Kalifornien fahren, fliegen? Ich sagte, Moment, wie stellt ihr euch das vor? Ja klar, buchen wir einen Flug und buchen dann dort ein Hotel. Ich kenne da jemanden, denn der Rainer war da schon öfters. Und dann sind wir tatsächlich im Sommer 92, 4 Wochen nach Kalifornien, genau ein Hotelzimmer gebucht, zu viert in Seal Beach und haben dann dort 4 Wochen Urlaub gemacht. Und da habe ich natürlich auch viel abgeguckt. Da sind wir abends auf Cruise Nights oder auch zu den ganzen VW, Car Custom und sowas, wie sie alle heißen. Und da habe ich mir auch viel abgeguckt. Ne?
Und
Teile eingepackt. Ja.
Im Harbor Inn wart ihr?
In Seal Beach, ja.
Ja. Genau, da war ich nämlich auch mit dem Rainer.
Ja, das war im Rainer seine Stammkneipe, hätte ich beinahe gesagt. Ne?
Genau. Und auch was du gerade sagst, ich habe das neulich noch, ich habe das Georg erzählt. Ich war bei Car Custom, da war ich auch in Isuza. Den Laden wollte ich auch unbedingt sehen, weil das war ja so eine Art Supermarkt so. Ich hatte den Katalog zu Hause, ich wollte den Laden unbedingt sehen. Und Georg und ich, wir haben im Vorwege darüber gesprochen und ich habe gestern, das ist kein Witz, ich habe gestern mir den Katalog aus dem Regal genommen, habe die Adresse eingegeben bei Google Maps und wollte mal gucken, was ist da eigentlich heute drin. Ne? Da ist heute ein Offroad-Laden drin, also das Gebäude sieht immer noch genauso aus, wie es früher ausgesehen hat, aber heute ist da ein Offroad-Laden drin.
Immerhin noch Autokram.
Ja,
ja, Autokram ist immer noch. Sag mal, Ingo, der Rainer ist ja ein paar Jahre älter als wir, meine ich. Du warst der Jüngste in der Clique, also ich meine...
Ich war 20, ja, und die anderen waren so 22, 23, ja.
Also das hat mich so im Vorhinein gewundert, so, also ich war 90 das erste Mal in den USA, aber war da auf einer Schule und ich wäre, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, mit 20, mit drei Kumpels einfach zu sagen, wir fliegen in die USA. Also jetzt ist es klar, dass Rainer eben da schon auch Erfahrung hatte und so.
Ja, ja.
Aber das muss ja auch ein mega Abenteuer für dich gewesen sein.
Absolut. Bin damals auch noch nie geflogen und das war eine Riesennummer. Aber dadurch, dass ich den Rainer halt sehr gut kannte, meine Eltern haben den sehr gut gekannt, weil wir halt uns auch am Wochenende dann über die ganzen BMX-Rennen und der Woche hatten wir viel Kontakt miteinander. Und die anderen zwei, die da dabei waren, waren auch einfach die besten Kumpels oder besten Freunde. Und dann viel Spaß, passt dann auf euch auf. Und, also das war schon großes Vertrauen, die meine Eltern da hatten und hat auch super geklappt, war mega. Also wir waren da 4 Wochen jeden Tag irgendwo, entweder bei einem VW-Händler und haben danach Teile geguckt, also Johnny Speed and Chrome und VW Parts Unlimited und wie sie alle heißen, Pacific Coast Highway hoch und runter gefahren. Und zwei von meinen Kumpels, die haben dann damals auch gesagt, ja Moment, wenn wir jetzt nach Kalifornien fliegen, da kaufe ich mir ein Auto. Und der andere dann, ja gut, da kaufe ich mir aber auch ein Auto. Und dann sind wir dann eben, waren wir da jeden Tag irgendwo unterwegs und haben dann tatsächlich auch, der eine hat einen 57er Chevy gekauft und der andere so einen großen C1500, so einen Sporttruck. Hat dann auch schräg gegenüber in Seal Beach noch eine Stereoanlage einbauen lassen und sind dann auch abends zur Cruise Night und sind da einfach rumgefahren, haben da 4 Wochen lang einfach nichts anderes gemacht, wie tagsüber irgendwelche Autoläden abzuklappern und abends geguckt, wo ist eine Cruise Night und sind dann zwischendurch zum Taco Bell und Burger King.
Ja. Living the life.
Genau so.
Wart ihr auf einem VW-Treffen? Wart ihr irgendwie
leider
VW Classic
nicht.
Oder?
Okay. Nee, leider, das hat nie gepasst. Wir waren das nächste Jahr, dann haben wir in gleicher Konstellation auch wieder 4 Wochen. Allerdings haben wir diesmal gesagt, diesmal fahren wir aber auch mal eine Runde nach Las Vegas und San Francisco. Sind aber auch natürlich wieder bei Car Custom vorbei. Und ich glaube, da habe ich mir dann auch die polierten Trittbretter gekauft, solche Sachen. Und die Kollegen haben dann natürlich noch andere Teile gekauft für den Chevy und sowas. Ich weiß noch, ich glaube, der Lars hat damals so einen Mini-Blower im Handgepäck dann heimgekarrt.
Echt?
Ging damals noch alles.
Ja, im Handgepäck, das ging damals alles. Das wissen wir auch. Das haben wir auch alle gemacht. Also, aber ein Mini-Blower.
Der andere Freund, der Henning, hat damals dann noch gedacht, na gut, jetzt wenn ich jetzt wieder in den USA bin, kaufe ich mir noch einen 64er Impala.
Und Lowrider.
Also, ja,
genau. Für Lowrider-Bau. Ja. Ja. Ja, muss man auch wissen, der 64 Chevy Impala ist der Lowrider. Das ist das Auto, was man als Lowrider Basis nennt. Mit Hydraulik, mit richtiger Hydraulik. Also nicht mit Luftfahrwerk, sondern mit Hydraulikfahrwerk.
Ja.
Meine lieben Hörer.
Bevor wir jetzt aber zu weit in der Zeit vorspringen, wir waren ja gerade in 92.
Nee, lass uns doch schon in dieser Zeit bleiben. Ich bin gerade voll.
Ja, wir sind aber schon in 93. Ja, ja. Nee, ich will in 92 bleiben. Weil du hast gesagt, du warst da in Biel in der Schweiz und gut, VW Forum Castro Brauxel ist jetzt nicht im Ausland. Cars are the Stars in Kaiserslautern. Aber du hast schon größere Trips unternommen. Das war wahrscheinlich auch so der Einfluss von Rainer, dass du nicht nur reine VW-Treffer angesteuert hast.
Genau, einfach weil die Kumpels auch Ami-Autos hatten, die mir halt auch mal zu so Custom-Car-Treffen nach Breisach darunter oder nach Kaiserslautern, Cars Are the Stars, das war auch so ein Riesen-Treffen, muss man dazu sagen, Helge, weil du hast es vorhin angesprochen, in Süddeutschland gab es sehr viele US-Militärbasen. In Karlsruhe gab es tatsächlich eine Kaserne, Heidelberg natürlich. Und da sind wir damals schon, gab es so die sagt man bei uns, die Ami-Mess, sind dahin, ja, haben natürlich Hamburger gegessen. Da gab es schon viel amerikanischen Einfluss und eben, ja, auch Casa de Stars. Da war halt dann die Kaserne offen oder das war direkt vorne dran und da hat man schon relativ viel Kontakt gehabt zu Amerikanern und auch zu Käfer und solche Sachen und sind dann auch zu Treffen mehr gefahren. Also nicht nur reine Käfertreffen, sondern eben auch mal zu so Custom-Car-Treffen, genau.
Hier oben in Dorn warst du bei Wien, ne? Warst du mal auf dem Maikäfer-Treffen, Hannover und sowas?
Ich bin einmal hingefahren, ja.
Ja, okay.
Tatsächlich, genau. Und so das Weiteste im Norden da oben war eben da das VW-Forum nach Castrop-Rauxel. Auf Anfang der 90er, 92, glaube ich.
Es ist für uns aus dem Süden.
Ja, ist ja, klar, für euch. Für euch ist Castrop-Rauxel im Norden, ich werde verrückt. Das darfst du auch keiner sehen. Jedenfalls kein Hamburger.
Du hast auf den Treffen auch ganz gut Pokale abkassiert mit dem Auto. Also was man auf so manchen Fotos sehen kann.
Richtig.
Ja, tatsächlich.
Da also muss ich mal was fragen.
Ich bin irgendwann wirklich automatisch mit dem, also was heißt mit Erwartungshaltung? Also ich habe natürlich das Auto gebaut, nicht irgendwie, aber ich wollte halt schon, ich hatte schon den Anspruch, ein Auto zu bauen, das nicht jeder hat. Natürlich auch hat es mich jedes Mal gefreut, wenn ich einen Pokal gekriegt habe und habe da irgendwo auch tatsächlich in der Zeit mit gerechnet und habe auch geguckt, dass das Auto sauber ist und dass da kein Müll rumliegt und im Auto drin und auch mal dann 2-3 Pokale vorne reingestellt, einfach weil man es halt in der Zeit, auch in USA, was man so sieht, macht man das, hat man das einfach so gemacht, war das so die Art zu zeigen, dass man da letztes Jahr bei Casa de Stars einen 1,50 Meter hohen Pokal gekriegt hat.
Genau,
keine Ahnung, ja. Best European, weiß nicht, was da drauf steht.
Mir fallen gerade so viele Sachen an. Ich muss die mal ganz kurz unterbrechen, aber mir fallen so viele Sachen an, weil das hat bei uns irgendwie keiner gemacht, glaube ich. So autopoliert, extra mal sauber gemacht und hingestellt auf ein Treffen und Hauben auf und so. Das war bei uns im Norden irgendwie immer sehr verpönt hier, sage ich mal. Und das andere, also ich habe das zum ersten Mal gesehen 1994 in Schweden. Ich war 94 das erste Mal in Schweden in Mantorp und da habe ich zum ersten Mal Autos gesehen, die eben halt wirklich speziell auf Hochglanz poliert worden sind am Sonntagmorgen noch, damit die Autos eben halt entsprechend da standen. Ich fand das ganz, ganz toll. Viele Leute fanden das damals immer sehr angeberisch, muss ich mal sagen. Vielleicht sind wir oben im Norden auch immer so ein bisschen anders. Ich fand das immer super, wenn Autos eben halt so richtig schön da standen, dass man sie sich schön angucken konnte und wenn sie schön präsentiert wurden. Du hast gerade erwähnt, diesen Pokal oder diese Trophäe, die du gewonnen hast, die so 1,50 Meter hoch war, so mehrstöckig war.
Oder ein Meter hoch war der, glaube ich.
Ja, ja, aber wir zeigen das Foto nachher mal, oder natürlich. Ja. Das hast du gewonnen bei Cars of the Stars? Nee, Cars of the Stars?
Ja, in Kaiserslautern, ja.
Wahnsinn, weil das ist eine Trophäe, die sieht ja also komplett amerikanisch aus, so eine Trophäe. Gibt es ja eigentlich gar nicht in Europa so normalerweise. Bei uns kriegt man immer so Pokale, so toll, aber...
Genau, das war auch, wie gesagt, ein Treffen von US-Amerikanern ausgerichtet, die dort eben in der Kaserne stationiert waren und da waren alle möglichen von Autos. Ne? Also ich weiß nicht, ob das Autos waren, die jetzt in Deutschland aufgebaut wurden oder teilweise von USA nach Deutschland mitgebracht wurden. Ja. Ich denke, das war schon auch möglich und da gab es auch drumherum viel Autoläden und auch viele amerikanische Autos einfach. Ja. Und das war ein Riesentreffen und war schöne Treffen immer. Ja.
Wahnsinn.
Wie kam es denn zu dem Covershooting oder überhaupt zu dem Fotoshooting für die VW-Szene? Das war ja 93 dann.
Das muss irgendwo mal auf einem Käfertreffen, hat mich der Helmut Horn angesprochen und kam an und hat gesagt, er möchte gerne einen Bericht über das Auto machen. Und dann haben wir Festnetznummer natürlich ausgetauscht damals, also keine Handynummer oder Mailadressen und haben uns dann zusammen telefoniert und haben uns dann in Pforzheim beim Burger King getroffen und haben dann dort vorne dran die Fotos gemacht und hat dann mich also ein Stück weit interviewt oder halt einfach mal die ganzen Daten abgefragt und hat dann den Bericht geschrieben und hat dann das Covershooting auch gemacht und das war natürlich auch, also es konnte man natürlich nicht glauben damals, ne? Weil ein Auto zu bauen, wo man auf Treffen fährt und kriegt dafür dann Pokale und dann kommt auch noch das deutsche VW-Heft und möchte da noch einen Bericht machen und dann weiß man, okay, das kommt, keine Ahnung, im Mai kommt es raus oder ja, ich glaube, es war im Mai und dann ist auch noch das auf dem Cover drauf und das war schon richtig cool, ne? Klar.
Ja,
das war, Ingo, also das wird dir gar nicht so bewusst sein, aber also du bist damit erstmal in ganz Deutschland bekannt geworden mit dem Auto.
Ja,
das hat, glaube ich, echt viele inspiriert.
Ja.
Dieses Cover mit dem blauen Auto, mit der Fuchsfelge, die man gesehen hat, mit der polierten, mit der ausgefuchst Headline drüber.
Ja, genau.
Du warst damals echt ein VIP. Also du wirst jetzt lachen, aber es war wirklich so. Ich habe dich dann gesehen, dein Auto gesehen auf irgendeinem Treffen in Ludwigsburg, wo auch immer, keine Ahnung. Und da ist man auch nicht hingegangen, weil also der Typ, der ist in der Zeitung. Das ist schon, also es war halt wirklich so.
Ja, okay.
Das ist schon, ja doch, das ist schon jemand. Also, und das war ja zu der Zeit einfach eine Riesenauszeichnung, wenn du mit deinem Auto im Magazin warst und dann auch noch auf dem Cover. Also das war unvorstellbar eigentlich.
Mhm. Ja, ich habe das aber nie so wahrgenommen irgendwie gedacht, ich bin da jetzt was. Also ich fand es natürlich cool, war da stolz drauf und hab mir gedacht, ja gut, gucken, ob das auch andere so hinkriegen, und aber dass ich da jetzt irgendwie mich als besonders VIP oder wie auch immer, weiß ich nicht, glaube ich nicht, oder hoffe ich mal zumindest.
Du hast dich nicht so verhalten, aber die anderen, also wir anderen, nicht im Heft gewesenen, ich glaube, es gab bestimmt auch Leute, denen war das egal, aber ich hatte da schon so Respekt. Der Typ hat es geschafft mit seinem Auto. Und doch, das war schon irgendwie wirklich besonders, muss man wirklich sagen, damals. Hattest du damals dann eine VW-Clique oder warst du hauptsächlich immer noch mit den Freunden unterwegs, die aber auch zum großen Teil Amis gefahren sind?
Also hauptsächlich mit den Kollegen. Ich habe damals aber auch schon relativ schnell den Boris kennengelernt. Irgendwann Boris auf Schmidt, dem Käfer, ja. Genau, Boris Schmidt mit den Steinerrädern. Auf dem Käfertreffen bei Pforzheim haben wir uns da kennengelernt. Ich glaube in Serres von den Badenser Käferschlenzern.
Ja.
Und haben uns da sehr schnell sehr gut angefreundet und sind dann zusammen. Oder ich bin da immer, oder wenn es irgendwie auf Käfertreffen ging, haben wir uns dann unterwegs getroffen. Ich bin da mitgefahren. Mit den Mannheimern waren wir ab und zu mal auf Treffen. In Karlsruhe gab es jetzt aber wenig so VW.
Nur das Kramer-Treffen.
Also da gab es jetzt keine VW-Clique oder sowas, irgendwie dann Club oder sowas. Und ich bin da immer hingefahren und habe dann dort immer meine Leute natürlich gehabt, mit denen man dann abends im Festzelt Party gemacht hat. Und hat man sich dann da getroffen oder auch schon verabredet. Ne? In 2 Wochen geht es dann nach Mannheim und in 4 Wochen nach Göppingen. Und so diese Zeit war das dann, ja.
Im Sommer 95 bist du dann zum Super-VW-Magazin-Treffen nach Annecy gefahren?
Ja.
Sprichst du Französisch?
Kein Ton, immer noch nicht.
Wie bist du auf die Idee? Also das finde ich ja auch cool. Also genauso wie 95 bist du ja auch in Mentor gewesen.
Ja.
Ich glaube, da haben wir uns tatsächlich dann wirklich kennengelernt.
Ja,
genau.
Ja.
Fohler und du, ihr wart echt die Superhelden mit euren tollen Autos. Ich habe da auch so eine kleine Anekdote. Also A, habe ich in Mentor gelernt, dass man sein Auto putzt, wenn man es abstellt. Das kannte ich bisher auch noch nicht. Dort hat es jeder gemacht.
Mhm.
Und wir saßen in Aizé oder Es, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, so ein kleiner Bergort über ganz hoch über den Klippen, über Monte Carlo ist das. Da saß ich mit meiner Freundin und noch mit einem anderen Pärchen, befreundeten Pärchen, die auch noch eine Woche da geblieben sind an der Côte d'Azur, um Urlaub zu machen. Saßen wir in so einem Pizzaladen. Und da fuhren dann, so um 18, 19 Uhr, als wir da Pizza essen waren, fuhren Ingo und Fola vorbei. Und es war wirklich so, wir kamen uns so nah an Kalifornien vor, wie man einfach nur sein konnte. Diese beiden bunten Autos, das war einfach ein ganz cooler Moment für mich, auf jeden Fall. Aber naja. Ja.
Also wir haben das tatsächlich auch echt durchgezogen. Also auch mit meinen Karlsruher Kumpels sind wir auch ganz oft unter der Woche abends im Sommer in Karlsruhe, wie man schön sagt, durch die Stadt gecruised und haben Subwoofer angehabt oder Musik angehabt. Also wir haben das wirklich so diesen kalifornischen Lifestyle mit allem drumrum, mit Outfit, mit Vans und keine Ahnung, das haben wir da echt durchgezogen und war so unser Ding damals, ja.
Und wie bist du jetzt auf das Super-VW-Treffen gekommen?
Also ich habe damals natürlich auch das Heft, das auch wenn ich kein Französisch konnte, aber ich habe es trotzdem gekauft, einfach weil es auch ein gutes Heft war und habe dann auch gesehen, oh, die machen da so ein, ich glaube irgendwie so ein Nationals oder irgendwie sowas und habe dann auch gedacht, hey, komm, das wäre doch eigentlich auch mal cool, nach Paris da zu fahren und das Auto mal hinzustellen, mal gucken, wie man auf so einem Treffen international ankommt. Und da war tatsächlich auch dann echt ein großer Erfolg. Also ich habe da einen Preis gekriegt, Top 20. Und da kam dann eigentlich so das absolute Highlight. Dann kam dann irgendwann ein Amerikaner auf mich zu und hat mich auf Englisch angesprochen. Und dann hat man, da ist Redakteur vom Hot VWs Magazine, er würde gerne ein Feature machen.
Robert J. Smith, ja.
Genau. Und das konnte ich dann gar nicht so richtig glauben. Und da habe ich gemeint, ja, wie er sich das vorstellt und wann und wie und wo. Und ja, jetzt gleich am besten. Lass uns da irgendwo ich glaube, das war in so einem Schloss, hinterm Schloss hinfahren, und dann hat er ein paar Fotos gemacht. Ich habe ihm so die wichtigsten Daten mitgegeben, und dann kamen ein paar Wochen, Monate, glaube ich, später, November, ein Hot VWs Feature mit meinem Auto. Hammer. Da. Ne?
Wahnsinn. Du hast den Namen gerade so leise gesagt, Georg, dass der Robert K. Smith gewesen, R. K. Smith,
ja,
arbeitet heute noch für Hot VWs, richtig?
Ja,
ne?
Ja, ich glaube, ja.
Ich meine auch, das ist immer noch aktiv, ja, ja. Hat sehr viele, sehr berühmte Fotos geschossen, und ja, guckt euch mal Hot VW Magazines an, da werdet ihr diesen Namen immer wieder finden.
Ja, November 95 war Ingo drin, als einer der ersten Deutschen, würde ich sagen.
Genau, ich hatte noch mal kurz ein bisschen geguckt, nach dem Heft auch, und im Allgemeinen ein bisschen rumgeguckt, und der R.K. Smith hat damals so eine Europatour gemacht, der war so auch in England und so weiter, hat mehrere Europa-Features gemacht damals, und so kamen einige europäische Autos dann auch ins Hot VW Magazine, ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dein Auto ist das erste deutsche Auto gewesen, das im Hot VW Magazine war. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber...
Also ich habe das Heft damals auch, beide Hefte abonniert. Ich habe damals, glaube ich, auch keins vorher gesehen, oder man hat es zumindest mal nicht wahrgenommen, ob es ein deutsches Auto war, ja.
Also ich glaube, maximal irgendwie so ein Originalauto, so ein Dannhauer Staus oder irgend sowas, was so in der Vintage-Ausgabe war. Aber ein gemachtes Auto, glaube ich, relativ sicher nicht. Ja. Und du warst damals zarte 23 Jahre alt. Oh, überleg dir das mal. Ja, das Bild in dem Feature, das sieht so echt so der kleine Ingo, ist voll geil.
Ja, genau. Und das war dann auch so die Zeit, ich glaube 95, genau, ich habe das nochmal aufgeschrieben. Ich habe irgendwann dann auch mal dieses farbige, diese Graphics da mit dem Pinsel, habe ich dann auch raus, habe das weg und habe dann den Tank hochglanz schwarz lackiert und habe damals auch vom Hoffmann übrigens ein neuen Motor gekauft. Der hat mich irgendwann mal angesprochen, weil ich da doch ab und zu mal noch war. Er hat da für einen Kunde irgendwie einen 1649 Motor gebaut. Der wollte den nicht oder der will den nicht. Und ob ich Interesse hat an dem Motor. Und ich meine, was soll der denn kosten? Ja, 3,6. Sag ich, alles klar. Okay, gucke ich mal, und habe den Motor gekauft. Dann, den habe ich auch heute noch. Mhm. Und habe dann in dem Zusammenhang den Motor nochmal neu eingebaut. Den habe dann auch, ich glaube, Helge, du hast es vorhin angesprochen, in die Motorrückwand oder die Spritzwand, da ist ja normalerweise wie so eine Welle drin. Da habe ich dann mit einem Kumpel bei mir hier im Hof in der Garage ein Glattblech eingebaut und haben das dann auch nachlackiert, dass es praktisch eine glatte Fläche gibt und nicht dieses profilierte Blech, wie man es ja so kennt. Das habe ich damals noch nachgebaut und dann nochmal einen ganzen Schwung Billet-Teile bei Car Custom nachbestellt, um eben dann auch das konsequent nochmal durchzuziehen mit Alu-Riemenscheibe und Schwungscheibe und Abdeckung und alles, was man da braucht, und auch runder Lüfterkasten und externe Ölkühlanlage verbaut und sowas, dass man da ein bisschen auch mitfahren kann. Also auch kein Riesenmotor, aber der hatte damals dann, ich war dann auch noch auf dem Prüfstand mal, immerhin 89 PS, und den habe ich heute noch, den Motor, ja.
Cool. Ja, die Billetteile, die haben mich immer umgehauen in deinem Auto, das fand ich total klasse. Und vor allen Dingen, ich muss das mal ansprechen, das Thema, Georg, auch wenn wir schon eigentlich weiter sind, aber die Armlehnen, die du in dem Auto drin hattest, die fand ich so irre. Du hattest Aluminium-Armlehnen in dem Auto, die waren so, naja, nicht L-förmig, aber eben halt so, hochgezogen, und die Dinger, das waren doch keine VW-Teile, das waren doch Hot-Rod-Teile irgendwie.
Ja, genau. Also das gab es auch bei Car Custom.
Die gab es da? Echt?
Ja, die konnte man da. Aber das waren ganz klassische, so universelle Hot-Rod-Teile, die man damals in den 90ern halt, war klar, Billet natürlich ein Riesenthema.
Ja,
die sahen super aus, die Dinger. Da war das ein Ding, genau, ja.
Ja.
Wenn du die Tour nach Paris mit der nach Menton vergleichst, was war das coolere Event?
Also von der Location her sicherlich Menton, einfach weil es halt Südfrankreich und am Meer und sowas mit dem Parkplatz direkt am Meer, das fand ich schon cool auf jeden Fall darunter. da war das Wetter auch schön. In Paris weiß ich noch, da war ziemlich schlechtes Wetter. Und auch so eine Kleinigkeit, wenn ich mir heute den Bericht angucke oder die Bilder in dem Hot VWs, fällt mir natürlich sofort auf, dass ich damals wirklich vergessen habe, die Reifen sauber zu machen, weil ich durch den Matsch dahin habe fahren müssen.
Das habe ich auch gedacht.
Das sind so Details natürlich, weil das war damals ganz wichtig, bevor man irgendwann ins Auto geparkt wurde, Auto sauber machen und die Reifen mit Armor All schön die Fahrspuren wegmachen. Habe ich dafür das Foto vergessen.
Das habe ich nicht auch gedacht. Das ist ordentlich Schmutz auf die Reifen. Passt irgendwie gar nicht zum Auto, dachte ich auch so.
Ja. Ich war da, also ich weiß noch, ich war da echt aufgeregt, weil klar, also Hot VWs kommt jeden Tag vorbei und möchten einen Bericht machen über das Auto, ja.
Wie war das mit Morton? Ihr seid ja auch, ihr habt irgendwo, wie wir damals, einen Termin in der VW-Szene gelesen und gesagt, da fahren wir jetzt mal hin.
Ja, genau. Und haben es, man hat das, glaube ich, auch schon gehört. Also da soll es in Südfrankreich ein Treffen geben. Da sind so richtig viele coole französische Autos, auch viel so Kerllooker und viel so ein bisschen mit Surf und Busse und so. Mhm. Das ist eine coole Location direkt am Meer, am Hafen. Und da haben wir gesagt, hey, komm, da fahren wir mal hin. Und da habe ich mich mit dem Pfohler damals verabredet, haben die in Böblingen abgeholt und sind dann über die Schweiz nach Montor runtergefahren, ja.
Das müssen wir jetzt vielleicht mal erklären für die jüngeren Zuhörer wieder. Das war früher mal so, ne? Du hast das irgendwo gelesen, du hast irgendwas gehört und hast gesagt, okay, dann fahren wir da jetzt mal hin, ne? Es gab kein Internet, wo man vorher geguckt hat. Es gab keinen Kontakt irgendwie nach sonst wohin, nach Frankreich, nach Schweden, nach irgendwas. Man hat einfach gewusst oder man hat gehofft, an dem Wochenende soll das sein. Und dann fahren wir da jetzt mal hin, ne? Dann gucken wir mal. Es gab kein Handy und kein gar nichts. Man ist da wirklich hingefahren oder wusste eigentlich gar nicht, worauf man sich da einlässt.
Ja. Die verlief auch nicht so ganz glatt, die Fahrt da unten für dich.
Ja, also wie gesagt, ich hatte damals so eine externe Ölkühleranlage dran und habe an der Ölpumpe so einen Adapter dran gehabt, wo links, jetzt in Fahrtrichtung, glaube ich, links weg, so ein Ölfilteradapter dran war. Und mit dem Ölfilter bin ich an so einem Speedbump hängen geblieben und da ist mir dieses ganze Gussteil abgebrochen. Und habe dann auch eine riesen Ölspur da am Strand oder auf dem Parkplatz hinterlassen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir das in den Griff gekriegt haben. Ich glaube, ich habe irgendwoher einen Original-Ölfilter-Deckel oder Ölpumpendeckel draufgeschraubt und sind dann und habe dann irgendwie das hochgebunden, dass das nicht weiter rausläuft. Und dann sind wir, ich glaube, nach Nizza über die Autobahn 100 Kilometer dann zu einem VW-Teile-Laden gefahren, der dann dafür, glaube ich, ein Ersatzteil hatte. Und dann haben wir dort im Hof irgendwie so notdürftig eine andere Ölpumpe oder zumindest mal den Ölpumpendeckel getauscht, dass es wieder funktioniert und haben das dann einigermaßen geflickt, ja.
Spricht Fola Französisch?
Der konnte, glaube ich, ein paar Brocken Französisch, ja.
Aber man kann sich ja da auch immer helfen und die Leute sind ja nett. Also man hilft sich ja untereinander.
Ja, genau. Und das war jetzt kein, also es war jetzt kein VW-Händler, sondern wirklich ein Käfershop, der genau wusste, wer da kommt und was die brauchen, ja.
Dann hat sich dein Leben so, ich sag jetzt mal, zumindest VW-technisch nicht so viel verändert. Also bis du 32 warst, 2004, bist du weiter lustig auf VW-Treffen gefahren.
Ja, genau. Ja.
Und dann hatte ich die Motorradleidenschaft gepackt?
Genau, ich habe irgendwie so den Motorradvirus gekriegt und habe mir auch damals eine neue Kawasaki W650 gekauft und habe die dann auch kurz original gefahren und habe dann da mich ausgetobt. Das fand ich damals auch ganz spannend, weil es natürlich Motorrad ist noch viel überschaubarer als ein Käfer. Kommt man mit wesentlich weniger Platz aus und kann sich da auch austoben und habe dann da auch ein riesen Projekt draus gemacht. Und habe das auch ziemlich massiv umgebaut und getuned und ein paar Sachen dafür gebaut und auch ein paar Sachen dafür dann verkauft und habe mich da ein bisschen so aufs Motorrad konzentriert, habe den Käfer nebenher ab und zu mal noch gehabt oder bin auch ab und zu mal auf Treffen gefahren, aber eben tatsächlich wesentlich weniger als früher die in den 90ern. Ja.
Und was hatte ich dann 2010 wieder zurückgebracht?
Da haben tatsächlich meine Kumpels zum 40. gesagt, hier, der muss mal wieder sein Auto rausholen und haben mich auf der Volkswagen Show angemeldet, ohne dass ich es wusste. Und er hat gesagt, ja Moment, ich habe im Februar Geburtstag, im März ist die Volkswelt-Show, wie stellt euch das denn vor? Das war tatsächlich auch so eine Zeit, da stand das Auto mal ein paar Tage ab und zu draußen und da war das wirklich in, also es war schon, war alles gut. Ich hatte damals eine 07er Nummer oder die habe ich heute noch, aber der Lack war natürlich jetzt nicht so richtig cool und irgendwie. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, alles klar, zum Boris in seiner Werkstatt, in die Garage nach Neuenbürg. Und haben da mit dem Gunnar noch und Atte und so, die kennt man, oder viele kennen sie wahrscheinlich, haben dann da in so einer Nacht- und Nebelaktion Motor raus, alle Aluteile poliert, haben einen Polierer kommen lassen, haben den Lack aufpoliert und haben das Auto dann ziemlich schnell wieder in Show-Condition gebracht und sind dann tatsächlich auf eigener Achse mit Boris zusammen nach London gefahren. Hatten dann an der Fähre noch, auf dem Weg zur Fähre, also man stand da natürlich in der Reihe, bis es losgeht. Und in dem Moment, wo sich die ganzen Autos vorbewegen, haben wir gemerkt, oh hoppla, ich habe eine Platte vorne. Und dann haben wir tatsächlich ganz schnell, ich hatte einen Wagenheber dabei, Werkzeug dabei, mein Reserverad vorne, war auch ein 135er Vorderreifen drauf, haben dann tatsächlich ganz schnell das Rad gewechselt, geht ja beim Käfer relativ schnell. Und sind dann so halt noch mit den letzten Autos auf die Fähre drauf. Und hab dann halt auf der Volkswelt-Show das Reserverad drauf gehabt und das richtige Rad vorne im Kofferraum drin und war trotzdem okay. Und das war platt, hat aber keiner gesehen.
Was hast du da als Updates gemacht 2010?
Auf jeden Fall, vorher schon hatte ich irgendwann mal die Stoßstangen runter und habe T-Bars dran. Mhm. Ich glaube, der Atte hat mal so Alu-T-Bars gebaut. Ich habe auch die Jahre vorher schon, hatte ich eine schmale Achse gebaut oder eingebaut vom, wo war die her, ich weiß es schon gar nicht mehr, eine schmale Achse rein und habe zwischendurch aber auch schon in den 90ern irgendwann mal tatsächlich, das haben wir noch übersprungen, mal bei CB Performance die Dropped Spindles gekauft, dass er praktisch wieder ein bisschen weiter aus der Federung rauskommt. Und habe irgendwann auch mal einen Auspuff gebaut, wo der Topf so im Radkasten hängt. Das hatte ich irgendwann auch mal die Jahre vorher, sind wir mal auf die Volkswelt-Show gefahren, ich glaube so 2004, 2006 muss das gewesen sein, habe mir den Auspuff damals mitgekauft. Genau, solche Sachen habe ich dann noch gemacht. Aber ansonsten ist das Auto immer noch so. Wie gesagt, die T-Bars oder die Chromstoßstangen runter, T-Bars drauf, das war mal so das Hauptupdate.
Ja. Dann kam Leben. Dann kam 2011 deine Hochzeit mit Käfer.
Ja, genau.
2015 bist du Papa geworden. Haus, Elternhaus umgebaut, kernsaniert, tralala, so wie es jeder kennt, was früher oder später in fast jedes Leben tritt. In eine Art oder auf eine andere. Und dann hast du irgendwann mal das Auto umgeparkt und hast gemerkt, du hast ein Ölleck.
Ja, genau, das war die letzte größere Aktion. Ich habe dann irgendwann, wir haben in der Stadt gewohnt, ich habe dann meine Garage gekündigt, habe das Auto dann heimgeholt praktisch ins Elternhaus wieder und habe dann, kurz bevor wir angefangen haben umzubauen, wollte ich es umparken. Ich habe mit Boris noch zwei anderen lustigerweise auch die ehemalige Getriebewerkstatt von Porsche Freisinger als Halle gemietet und habe gesagt, okay, während wir umbauen, stelle ich das Auto mal da rein, dass es weg ist, dass ich Platz habe. Und bin dann, das war im Januar 2017, war es sehr kalt und ich habe dann das Auto angemacht, bin rückwärts raus und habe dann schon irgendwie wie so ein Blob gehört und fahre dann raus und sehe vor mir auf dem Boden in der Garage einen riesen Ölstreifen. Motor natürlich gleich ausgemacht, habe geguckt und dann hat es mir wieder von diesem Ölpumpendeckel, das war damals eine andere Variante, aber diese Messingfittinge aus dem Alublock rausgedrückt. Ich vermute mal Materialermüdung, hoher Öldruck, kalt, sprödes Material und habe dann irgendwo in der Kiste geguckt und habe dann einen Original-Ölpumpendeckel drauf und habe den Ölkreislauf überbrückt und habe es dann genau so in die Halle gestellt, um dann umzubauen. Und da steht er tatsächlich heute noch.
Seit zugedeckt,
gut eingepackt, ja. Ja, ich kriege immer regelmäßig aus verschiedensten Ecken ein Feedback. Ich soll doch mal wieder und müsste doch mal. Und also ich denke mal, spätestens jetzt habe ich genügend Motivation. das Auto mal wieder rauszuholen. Also man muss da auch nicht viel machen. Wie gesagt, Ölwechsel, wahrscheinlich die Vergaser mal runter und sauber machen und mal gucken, was man da sonst noch macht. Neue Zündkerzen rein, aber da gibt es jetzt keine, ja, wie gesagt, andere Ölpumpendeckel mal, aber das ist ja heute alles kein Problem mehr. Online bestellen, 2 Tage ist es da.
Ja.
Also, wie gesagt, ich muss es mal wieder angehen. Aber es sind immer andere Sachen. Zu Hause, Umbau zwar fertig, aber natürlich Garten und Job einiges zu tun und Family und ich meine, kenn ganz viele.
Ja, das war, glaube ich, auch wirklich für die, die jetzt vielleicht in den 90ern nicht live dabei waren, ein wirklich sehr interessanter Einblick und eine interessante Geschichte eines wirklich, ich sag mal so, legendären Autos, glaube ich, kann man wirklich sagen. Das ist genauso eine Ikone wie Arne Steffens Bus. Und es wird nicht die letzte gewesen sein, die wir hier bei Vintage Wolfsburg besprochen haben.
Ja.
Fotos könnt ihr natürlich wie immer auf Instagram und Facebook sehen.
Unbedingt, ich glaube, da gibt es Menge zu sehen diesmal auch. Dann.
Genau, wenn ihr nochmal nachschlagen wollt, das war VW Scene Mai 93 und für die, die es haben, Hot VWs, war es die November 95 Ausgabe. Da findet ihr nochmal Ingos Auto.
Ja.
Ingo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich.
Das war eine tolle Zeitreise in den 90er Jahren, ne?
So ja.
In unserer Anfangszeit ja auch, ne? Ganz, ja. Ganz toll. Ganz, ganz klasse.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Toller Podcast. Ich habe die meisten Folgen schon angehört und richtig coole Aktion, das Thema mal in der aktuellen Zeit so mal wieder aufleben zu lassen. Und ich glaube, da kommen noch viele, viele spannende Podcast-Folgen auf uns zu. Und fand es auch cool für mich mal wieder, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mal alte Ordner rauszusuchen und mal auf Rechnungen zu gucken und mal so eine Zeitleiste, Timeline zusammenzubauen, was denn da eigentlich wie, wann, wo passiert ist und auch mal alte Fotos wieder rauszusuchen. Und war eine sehr große Ehre, dass ich die Story da mal erzählen durfte und auch über mein Auto erzählen durfte und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das ehrt uns, dass du das so siehst, ehrt uns jetzt gerade, muss ich sagen. Ja. Also wenn das wirklich so kommen sollte, ich brauche jetzt mal ein bisschen Druck auf, dass wir dich motiviert haben, inspiriert haben, mir gerade ein Auto wieder rauszuholen, dann würde mich das auch schon freuen.
Ja, glaube ich, aber ich habe es für mich selbst ja auch schon
das
vorgenommen. Also das spätestens jetzt gibt es eigentlich keinen Grund mehr, das irgendwie zu verschieben.
Ja. Lass dich keinen Druck aufbauen, aber ja, VW ist so immer noch. Immer noch Spaß.
Ab und
ne?
zu, also es schadet ja nichts, wenn man irgendwo mal Druck kriegt, in Anführungszeichen positiver Druck. Ist ganz gut manchmal.
Druck aufbauen tun wir jetzt nicht. Nee. Ihr habt entspannt 14 Tage Zeit, irgendwelche anderen Sachen zu machen, an euren Käfern oder luftgekühlten VW generell zu schrauben. Dann erst kommt wieder die nächste Folge von Vintage Wolfsburg. Und wir sagen für heute erstmal Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss, danke.
Tschüss, Ingo.
Das war Vintage Wolfsburg. Der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.